Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Im Winter haben Gärtner weniger Arbeit, denkt man. Doch für einige Arbeiten eignet sich die kalte Jahreszeit sehr gut, nämlich um Hecken und Bäume richtig zu schneiden. Dazu wollen wir Ihnen heute ein paar Tipps geben. Mein Name ist Birgit Holthaus und ich begleite Sie durch diesen Beitrag. Meine Gesprächspartnerin ist Anja Seliger von unserer Gartenakademie. Auf unseren Versuchsfeldern in Dresden-Pillnitz treffen wir uns mit unserem Kollegen Hubertus Franke, der schon viel Erfahrung mit Winterschnitten hat.
Also jetzt im Februar ist natürlich der beste Zeitpunkt für den Winterschnitt. Im Grunde genommen gibt es zwei verschiedene Schnittzeitpunkte, die man wählt. Das ist einmal im Winter der Rückschnitt oder der Schnitt auf eine bestimmte Höhe, die man sich meinetwegen als Ziel vorgenommen hat. Der Winter ist auch dazu geeignet, zu groß gewordene oder zu alt gewordene Hecken mal wieder richtig stark zu verjüngen, auch mal zurückzusetzen. Hat damit zu tun, dass die Pflanzen im Winter ihre sozusagen Winterruhe halten. Also es findet kein Saftstrom statt. Die sind in Winterruhe und können dadurch auch stärker geschnitten werden. Das kann man im Sommer natürlich nicht machen. Dort würden diese großen Wunden dann dazu führen, dass praktisch der Saft, die Nährstoffe aus diesen Wunden austreten, der Pflanze nicht zur Verfügung stehen, andererseits dann auch natürlich Krankheiten viel leichter eindringen können, die es jetzt im Winter praktisch nicht gibt. Der zweite Schnittzeitpunkt ist dann Ende Juni, so um den Johannistrieb, ca. 24. Juni ist das, wobei das kein fester Termin sein muss. Man muss natürlich ein kleines bisschen mit auf die Witterung achten. Also man sollte natürlich nicht im gleißenden Sonnenschein im Sommer schneiden, also sich dann schon eine Zeit raussuchen, wo über längere Zeit oder zumindest wenigstens ein paar Tage während des Schnittzeitpunkts der Himmel bedeckt ist, wo es nicht ganz so heiß ist, sodass da eben auch keine Schäden durch Brennung oder Austrocknung entstehen können.
Jetzt lassen wir uns doch mal ganz konkret dahin gehen und zeigen Sie mal, wo Sie geschnitten haben und wie Sie das gemacht haben.
Ja, angefangen haben wir bei den niedrigen Hecken, weiter sind wir noch nicht gekommen, also die Einfassungshecken. Da haben wir hier zum Beispiel eine Sorte, das ist Cottone Aster, das ist die Felsenmispe, die Sorte Decorus. Das ist eine Pflanze, die relativ schwach wachsend ist, also auch leicht als relativ niedrige Hecke zu erhalten ist. Die war natürlich sehr hoch, sehr breit geworden nach dem Schnitt im vergangenen Jahr, im Sommer. Und die musste jetzt wieder eine Kontur bekommen, also sie musste wieder in ihre Schnittform zurückgebracht werden. Und dort habe ich vorher ausgemessen, wie hoch und wie breit sie sein soll. Und dann wurde entsprechend mit der elektrischen Heckenschere diese Pflanze dann wieder in diese Form gebracht. Eine Kastenform ist damit entstanden, die im unteren Bereich breiter ist als im oberen Bereich. Also sie wird konisch geschnitten. Das ist etwas, was man beim Heckenschnitt immer mit beobachten oder beachten sollte, dass ein konischer Schnitt entsteht. Also im oberen Bereich sollte immer die Hecke schmaler sein als unten.
Frau Seliger, wir sind jetzt wieder im Warmen, Gott sei Dank. Erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Warum müssen Gehölzer überhaupt geschnitten werden? Das macht doch in der freien Landschaft auch niemand.
Gerade Hecken dienen als grüner Sichtschutz und in den meisten Fällen stehen sie an der Grundstücksgrenze, sodass für ausreichend Abstand zum Nachbar gesorgt werden sollte oder muss. Und aufgrund des häufig auftretenden Platzmangels müssen wir das Breiten- und Höhenwachstum der Hecken regulieren, indem wir regelmäßig und vor allem auch fachgerecht Schnittmaßnahmen durchführen. Also man kennt ja das Nachbarschaftsrecht, also jeder, der ein Grundstück besitzt, sollte sich auch mit dem Nachbarschaftsrecht auskennen. Und da heißt es eben jetzt speziell für Sachsen, dass die Hecken einen halben Meter vom Nachbargrundstück entfernt stehen sollten. Und wenn sie über 2 Meter hoch sind, dann sollten sie 2 Meter vom Nachbargrundstück entfernt stehen. Und deshalb ist es eben auch wichtig, die Hecken in Form zu halten und zu schneiden.
Was muss ich denn beim Heckenschneiden ganz allgemein beachten?
Beim Heckenschneiden ist vor allem auch der Zeitpunkt wichtig, wann man schneidet. Also dass man einen Zeitpunkt wählt, wo eben auch keine Vogelbrut stattfindet. wo eben die Vögel andersweitig unterwegs sind. Also wo man keine Vögel stört. Also zwischen März und September ist ja Vogelbrut und da sollte man eben möglichst wenig Schnittmaßnahmen ausführen. Und deshalb sollte man vor allem den Heckenschnitt in den Winter bis Ende Februar abgeschlossen haben.
Also Hecken spielen auch eine wichtige Rolle in der Landschaftsökologie, also für die Vögel eben als Brutstätte.
Genau, also für die Vögel als Brutstätte. Es gibt ja so spezielle Heckenbrüder, die sich eben Hecken als Brutplatz aussuchen, da ihre Nester bauen. Und die Hecke bietet Schutz und die bietet im Idealfall auch gleich Nahrung in der Nähe. Also wenn man zum Beispiel an Ligusterhecken denkt, den heimischen Liguster, dem oder gewöhnlichen Liguster, der auch so kleine blaue Beeren bildet. Und da haben die Vögel dann in Reichweite auch ein Nahrungsangebot. Und Hecken, die blühen zum Beispiel, ziehen wiederum viele Insekten an. Auch da haben Vögel und Kleinsäuger die Möglichkeit, sich von diesen Insekten zu ernähren. Also Hecken sind auch für die Tierwelt sehr spannend. Mhm. Zum Beispiel Liguster, wenn er blüht, zieht er zum Beispiel den Ligusterschwärmer an. Das ist ein Nachtfalter, der sehr auffällig ist durch seine rot-schwarze Streifung oder seine rot-schwarzen Streifen am Hinterleib, der auch wie so ein kleiner Kolibri vor den Blüten steht und Nektar aufsaugt. Also das ist eben ein Ligusterbesucher. Und auch andere Insekten, vor allem eben Bienen und Fliegen und andere Falterarten laben sich gerne am Nektar der Ligusterblüten.
Ja, was muss man denn zum Beispiel beim Schnittwerkzeug beachten?
Also beim Schnitt von Gehölzen allgemein oder überhaupt beim Schnitt allgemein sollte man wirklich auch Schnittwerkzeug wählen, was sauber ist. Also nicht, dass die Krankheitserreger übertragen werden von einer Pflanze auf die andere und dass es scharf ist. Also nichts ist schlimmer als den Pflanzen noch unnötige Wunden, also bei den Pflanzen noch unnötige Wunden zu verursachen. Also es muss wirklich scharfes Werkzeug sein. Man kann mit einer Heckenschere arbeiten, also manuell arbeiten, also wenn man die nötige Kondition hat und wenn die Hecke nicht zu lang ist. Aber man kann sich natürlich auch mit einer elektrischen Heckenschere behelfen, sei es jetzt akkubetrieben oder mit Kabel, um jetzt wirklich meterlange Hecken auch bewerkstelligen zu können oder vor allem auch Hecken mit hartem Holz, also zum Beispiel die Kornelkirsche, die wir ja beim letzten Podcast schon genannt haben, die hat sehr hartes Holz und da braucht man wirklich, muss man schwere Arbeit leisten, um da durch das Holz durchzukommen. Und da ist, glaube ich, eine Heckenschere, eine elektrische, ganz, ganz gut, eine ganz gute Anschaffung.
Und muss man die Schnittwunden dann verbinden hinterher oder wie läuft das? Wie muss man sich das vorstellen?
Also Schnittwunden behandelt man mit einem Wundmittel eigentlich nur, wenn sie also größer sind, also wenn sie so ein 2-Euro-Stück vom Durchmesser her und darüber hinaus, wenn sie so eine Größe haben, dann kann man mit einem Wundverschlussmittel arbeiten, aber ansonsten ist da kein zusätzlicher Wundschutz nötig.
Okay. Und also was die Witterung angeht, da muss es also dann sollte es nicht zu kalt sein, also keine Frostwerte und möglichst auch nicht so Sonnenschein, dass das direkt dann praktisch auf die geschnittene Stelle so einwirkt.
Genau, also wichtig ist wirklich bei frostfreiem Wetter zu schneiden. Also so, wenn es dann unter den Gefrierpunkt geht, also unter 0 Grad, wie wir das heute draußen haben, dann ist der Heckenschnitt oder überhaupt der Gehölzschnitt nicht kommt der nicht gut an bei den Pflanzen, also die leiden darunter. Aber wenn es dann so über 0 Grad steigt, also wenn es da wieder wärmer wird, ist so ein Heckenschnitt, ist das ein guter Zeitpunkt, sodass man auch im Februar, wenn es wärmer wird, auch gut schneiden kann.
Was ist denn mit den Ziergehölzen, die nicht als Hecken gepflanzt werden?
Die Ziergehölze, die nicht als Hecken geschnitten werden, die sind auch gut im Februar noch, also gut im Februar zu schneiden. Also Man unterscheidet da ja frühlings- und sommerblühende Sträucher, die man an frostfreien Tagen kräftig zurückschneiden kann. Und da muss man eben drauf achten, bei den frühlingsblühenden Sträuchern, die bilden ihre Blüten schon im Vorjahr. Und da muss man eben wissen, wenn man da zu viel wegschneidet, dann schneidet man natürlich auch die Blütenknospen weg und dann blühen die natürlich im Frühling auch weniger. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Versüzien denkt oder an den Ranunkelstrauch, den gelbblühenden, also da sollte man eher auslichten, also alte Triebe wegnehmen und Platz schaffen für junge Triebe, die dann wieder den Strauch ja widerstandsfähig machen, die den vitaler machen und eben auch letztendlich blühwilliger. Und bei den sommerblühenden Ziersträuchern kann man ruhig stärker zurückschneiden jetzt im Februar. Da kann man richtig bodennah, also man sagt immer so auf Scherenlänge, so 20 cm zurückschneiden. Und da ist es nämlich so, dass die Blütenknospen an dem diesjährigen, also an dem Trieb gebildet werden, der jetzt eigentlich dann nach dem Schnitt entsteht. Und je mehr man letztendlich dann zurückschneidet, umso mehr blühwilligere Triebe bilden sich und umso mehr Blüten entstehen dann letztendlich.
Ich glaube, Hortensien sind auch so ein Fall für sich.
Hortensien, ja, sind sehr beliebte Sträucher bei den Hobbygärtnern. Aber da gibt es verschiedene Hortensien, die auch unterschiedlich behandelt werden wollen, was jetzt den Schnitt anbelangt. Auch da ist der Februar ein guter Schnitttermin. Und man teilt aber letztendlich die Hortensien in eigentlich zwei Schnittgruppen. Also die eine Schnittgruppe ist die, da zählen die Bauernhortensien dazu, also die diese großen Blütenbälle haben, die man so kennt aus den Bauerngärten, die oft blau und rosa blühen oder rosa blühen. Dann gibt es eben auch noch die Tellerhortensien, die dazu zählen und auch die Kletterhortensien. Und bei denen ist es eben so, dass die ihren Austrieb, also dass die ihre Blütenknospen auch schon im Vorjahr angelegt haben. Und wenn man da eben zu weit wegschneidet, schneidet man eben auch wieder die Blütenknospen mit weg. Und deshalb sollte man dort eben letztendlich nur die alten Blüten entfernen und eben auch die erfrorenen Triebe. Und das passiert eben, indem man oberhalb des ersten grünen Knospenpaares schneidet und nicht mehr wegnimmt. Eben zu den erfrorenen Trieben vielleicht noch kurz was. Also diese Hortensien sind eben auch ein bisschen frostempfindlicher und deshalb erfrieren da auch immer wieder Triebe. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob dieser Trieb erfroren ist, dann kratzt man so ein bisschen die Rinde weg mit dem Daumennagel. Und wenn man unter der Rinde noch so leuchtend grünes Gewebe vorfindet, dann ist der Trieb noch in Ordnung. Also da hat er keinen Frost abbekommen und den muss man dann letztendlich eben nicht zurückschneiden, den kann man belassen. Und dann gibt es noch bei den Hortensien die Schnittgruppe 2. Dazu zählen Rispen- und Ballhortensien. Und da werden eben die Blütenknospen, wie bei den Sommerblühern, bei den sommerblühenden Gehölzen schon erwähnt, erst im Jahr der Blüte angelegt und da kann man eben wirklich auch wieder kräftig zurückschneiden, wirklich bodennah, um dann eben neue Triebe mit vielen Knospen anzuregen.
Ja, da haben wir ja einiges gehört jetzt von Ihnen und von Herrn Franke. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr wissen wollen, haben wir eine gute Lektüre zum Nachlesen. Unter publikationen.sachsen.de finden Sie unsere Broschüre Geschnittene Hecken. Die können Sie sich auch kostenlos downloaden. Und allgemeine Informationen finden Sie unter gartenakademie.sachsen.de. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie uns auch gerne eine Mail schreiben. Tschüss sagen
Anja Seliger
und Birgit Holthaus.